Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Sie hören die Episode 170.
Ja, guten Morgen natürlich auch von mir im Studio. Begrüßen Sie auch dieses Mal meine Wenigkeit Michael Gebert und natürlich mein Co-Host Oliver Schwarz.
Servus Michael. Das Oktoberfest startet in die zweite Woche. Die Wiesn gilt als das sicherste Volksfest der Welt, sagt zumindest das Münchner Polizeipräsidium, sagt der Wiesn-Chef und vermelden schon Tage vor dem Anstich alle Nachrichtensendungen.
Ja, utzapft ist spannend und wir alle hoffen, dass es natürlich auch weiterhin eine friedliche Wiesn ist. Diesmal ja auch ein bisschen länger, ja, 16 Tage lang und OB Reiter hat sie ausgerufen mit nur 2 Schlägen. Es klingt natürlich etwas vollmundig angesichts der doch zu erwartenden 6 Millionen Besucher. Und ich kann sagen, das Wetter hat zumindest jetzt bis auf ein paar Tage immer sehr gut auch mitgespielt. Und die kommunizierten Sicherheitsmaßnahmen wie der zum Beispiel stichprobenhaften Einsatz von Metalldetektoren und die Kontrolle verdächtiger Personen klingen sehr tapfer bis putzig und die bis zu 1500 angemieteten externen Security-Mitarbeiter sind dann doch eher Ordner als wirkliches Sicherheitspersonal.
Bleiben also die 600 Polizistinnen und Polizisten, Videoüberwachung und eventuell ja auch irgendwas mit KI auf der Theresienwiese streng geheim. Ich habe mich ehrlicherweise auf der Wiesn aber auch nie unsicher gefühlt und auch in all den Jahren wirklich persönlich nie gefährliche Situationen auf dem Gelände erlebt. Natürlich mal Gedrängel auf den Rolltreppen zur U-Bahn oder Vorfälle in den Zelten, die dann aber immer von dem dortigen Personal dann wirklich schnell und wirksam beendet worden sind. Da ist noch wirkliche Security im Einsatz. Dennoch kann man natürlich wirklich nur hoffen, dass die Ankündigungen, die vollmundigen Ankündigungen, Terroristen abschrecken und sich auch keiner Einzelattentäter auf die Theresienwiese verirren. Denn wenn wir ehrlich sind, kann es der Polizei und den Organisatoren ja vor allem darum gehen, Gefahrensituationen extrem schnell zu identifizieren und dann eben auch rechtzeitig aufzulösen. Und da habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Aber so diese kommunizierte, größtmögliche Sicherheit, dass Gefährder und Waffen dank der Metalldetektoren gar nicht erst aufs Gelände kommen, das ist, glaube ich, leider trügerisch. Das erleben wir überall weltweit.
Ja, da hast du sehr recht. Ich berichte natürlich aus erster Front, war ja jetzt auch schon ein paar Mal auf der Wiesn draußen und ich muss sagen, gerade auch die Eröffnungstage, ich glaube, die Bilder sind da durch die Republik gegangen, als die vielen, vielen jungen Menschen quasi jenseits von Kontrollen auf die Wiesn gestürmt sind und schon um 8.30 Uhr versucht haben, vor den Zelten zu kampieren, um dann auch einen Tisch zu bekommen. Also das ist jenseits von Kontrolle. Ich hoffe, es bleibt weiter so, wie es ist, friedlich. Klar, der Alkohol war ja immer schon auch nochmal prägnant dazu zu addieren als mögliche Grundlage für mögliche Auseinandersetzungen. Aber genau diese frühzeitige Gefahrenerkennung, von der du ja sprichst, ist ja theoretisch eigentlich das Tip-Top-Szenario, das ideale Szenario für KI-Lösungen zur Lagebewertung, aber auch zur Personalsteuerung. Wir hatten ja schon mal eine Episode zum Thema Crowd-Management auch und über dieses genaue Zusammenspiel von KI und Videobildern im Sinne von dann auch biometrischen Auswertungen wird erstmal geschwiegen. Ich glaube, da ist auch das Thema Datenschutz jetzt nicht zu unterbewerten. Und ich würde sagen, mal sehen, was sich angesichts der sehr engen rechtlichen Leitplanken, wie gesagt, Stichwort Datenschutz, dann auch etabliert. Aber wir hatten letztes Jahr in unserem KI-Expertenforum ja auch einen Artikel von dir zum KI-Einsatz auf dem Oktoberfest, in dem du das Ganze nochmal auch aufsiziert hast. Und damals ging es unter anderem um die medizinische Betreuung vor Ort, auch ein nicht wirklich zu unterschätzender Posten. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass dieses Jahr vielleicht das Learning daraus ist, auch die Polizei mit hineinzuweben und damit auch den entsprechenden, die dann auch vor Ort auch in den Zellen vor den Zelten und auch undercover arbeiten, wertvolle Dienste leisten zu können.
Das denke ich auch und wir dürfen nie vergessen, dass es beim Thema Sicherheit ja nicht nur um Waffengewalt geht. Auch die Vermeidung von Gedrängel und Panik ist bei so vielen Menschen wichtig und natürlich auch der Schutz wehrloser Personen, Stichwort Alkohol, Und das betrifft bei 6 Millionen Besuchern ja nicht nur das Festgelände, sondern auch weitere Innenstadtbereiche rund um die Theresienwiese Richtung Hauptbahnhof und. Das ist schon ein harter Job und eine Meisterleistung, das meine ich ganz ernst, mit vollem Respekt, was München da leistet. Das kann nur Bayern, Chapeau. Aber da ist man dann natürlich schnell dabei zu sagen, eigentlich unfassbar, dass wir unsere besten Leute nicht nach Berlin senden.
Ja, ich glaube, da kommt die Anspielung von dir. Du machst natürlich Scherze mal wieder und unseren heiligen Ministerpräsidenten, den Markus Söder, übrigens vor nicht allzu langer Zeit hier auf der DLD Nature auch gesehen, erste Reihe, zusammen mit seinem Adjutanten Markus Blume. Er war gut drauf, muss ich sagen. Und er war auch auf dem Oktoberfest gleich neben dem Oberbürgermeister wie immer präsent und hat gelächelt. Aber wenn der CDU-Chef Merz partout nicht eben von seiner Kanzlerkandidatur irgendwie zurücktreten oder Abstand nehmen will, dann ist natürlich Markus Söder auch gerne bereit, wieder in sein Bayern zurückzukehren.
Letzten Mittwoch, Michael, haben sich dann ja doch noch weitere Karrierechancen in Berlin für Herrn Söder aufgetan.
Warum macht irgendwie hier dein Parteifreund Olaf Scholz seinen Platz frei?
Ich dachte eher an eine Karriere bei den Grünen. Söder ja mit einer heimlichen Vorliebe für die Grünen, die er aufblitzen lässt. Denk mal an seine Faschingsauftritte als Frankenschreck. Das war ja schon mehr als eine Bewerbung. Und das Vakuum ist nun riesengroß, das Ricarda Lang und Kollegin Nuripur hinterlassen. Das wird noch Wellen und Rochaden schlagen. Diese Lücke können eigentlich nur die Besten schließen. Da würde man doch gerne sagen, Ihr Einsatz, Markus Söder.
Ja, übernehmen Sie, Herr Söder. Aber es klingt mir doch ein bisschen so, als wenn du heute früh da doch deutlich den Clown gefrühstückt hast. Aber ich denke mal, ja, also die Lücken sind wirklich groß, Anspielungen in alle Richtungen. Oder du hast viel zu viel von dem wieder auferstandenen Großmeister Stefan Raab bei RTL Plus geschaut. Spaß beiseite. Du begehst natürlich gerade hier in Bayern eine königbayerische Majestätsbeleidigung vom Allerfeinsten. Und jetzt müssen wir natürlich wieder ernst werden. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das heutzutage auch, dass man wieder nach Berlin schauen muss, was da passiert. Gibt es außer dir eigentlich noch jemanden, der glaubt, dass die Ampel, so wie sie jetzt sich zusammensetzt, durchhält bis zur Bundestagswahl 2025?
Als Massenbewegung kann man die Ampelsupporter derzeit nicht mehr bezeichnen. Ich denke auch, dass es in keiner der Regierungsparteien mehr liebesblinde Fanboys und Fangirls für dieses Bündnis gibt, aber halt trotzdem eben noch diese Gewissheit, dass vieles aus dem Koalitionsvertrag ja noch der Umsetzung bedarf. Und ich bin da ganz ehrlich und jetzt mal ganz ernst pragmatisch. Ich will erleben, dass der Kanzler wie versprochen abliefert, was wir bestellt haben. Ich will den versprochenen Aufbruch nach 16 Jahren Merkel und ich will nicht noch mehr Stillstand und genau einen solchen noch schlimmeren Stillstand befürchte ich halt durch dieses ständige Herbeireden von Neuwahlen und dieser sehr, sehr destruktiven Negativspirale auch in dem medialen Reflexion, was da so in der Berliner Blase alles abgeht. Und wie sagte ein schlauer Mensch vor wenigen Tagen, die Atmosphäre ist vergiftet in der Ampel, aber diese Koalition ist eine Gesetzesmaschine. Schlag auf Schlag.
Ja. Jetzt spätestens bist du bereit für den Comedy-Preis oder zumindest diese Episode ist dafür ganz vorne dran, dass wir uns hier um eine Einreichung für den Comedy-Preis entscheiden müssten. Aber okay, Karl Lauterbach liefert ab und wird natürlich immer allerorts angefeindet, hat sich aber klammheimlich in diesem Beliebtheitsramping im ZDF in dem Fall wieder stark nach vorne gearbeitet. Aber vielleicht wird Karl ja die SPD-Kamera und nicht der Boris Pistorius.
Ganz steile These, aber irgendwie charmant. Ich bin allerdings überzeugt, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat bleibt, der Sozialdemokraten, und dieses Herbeireden eines Kamala-Effekts wirklich so eine mediale Sommerlochente ist. Aber in der Politik, das wissen wir, ist nichts unmöglich. Weder ein Wunder, wie ja vor wenigen Jahren der lange unerwartete Scholz-Sieg, oder eben auch ein Knall, wie jetzt bei den Grünen. Und auch kein Wahnsinn ist absurd genug, um ausgeschlossen werden zu können. Michael, und schau dir mal das Thema Mobilität an. Im Brennpunkt zwischen Verkehrs- und Wirtschaftsministerium, da haben wir endlich mal so einen Ampelerfolg, an den man sich erinnert. Das schöne 49-Euro-Ticket. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Du weißt, dass ich da ein begeisterter Nutzer von bin. Und schon setzen sich im Föderalismus die Stadtwerke und Verkehrsverbünde durch, die von Anfang an mit dieser Idee eines bürgerfreundlichen deutschlandweiten Tarifs gefremdet haben. Angeblich gibt der Bund zu wenig Geld. Gleichzeitig schleift die Automobilindustrie aber den schon wirklich leblosen Ex-Kassenschlager Abwrackprämie wieder auf die Bühne, was vermutlich deutlich mehr kosten dürfte und einfach nichts für die Infrastruktur bringt. Und die arme Bahn, die hat so viele Baustellen und Verspätungen, dass sie ja fast schon wieder pünktlich ist für irgendwen und sogar halt zum Wahlkampfthema wird. Und ich habe letztens ein interessantes Statement in einer Sendung gesehen. Ich glaube, das war beim Presseclub in der ARD. Da hatte ein Kollege oder eine Kollegin die These, die nächste Bundestagswahl gewinnt derjenige, der das beste Konzept hat, um die Bahn zu reformieren. Das fand ich schon angesichts unserer erhitzten Debatte von Migration bis Krieg doch eine ganz spannende These.
Ja, Oliver, und trotzdem bist du ja begeisterter Bahnfahrer. Und wie realistisch siehst du denn die Chancen, dass die dann dort, wer auch immer da entscheidet, den gordischen Knoten zum Platzen bringen? Und ist es nicht offensichtlich, dass künstliche Intelligenz dringend den Bahnkonzern durchwabern müsste?
Was Hoffnung macht, ist der Umstand, dass es für pünktliche Bahnen ja durchaus internationale Vorbilder und Success Stories gibt und zumindest einige Parameter dort mit großem Erfolg eben offensichtlich anders als bei uns gemacht werden. Wir haben viel zu viel unrealistische Fahrpläne, viel zu kurze Haltezeiten und keinerlei Puffer, um temporäre Verspätung dann schon am nächsten Bahnhof wieder aufholen zu können. Und bei uns blockiert die Politik eine Reservierungspflicht, selbst bei den Fernverbindungsstrecken. Die Infrastruktur ist weder zeitgemäß noch auf dem aktuellen technischen Stand. Und da kann ich dich nur unterstützen. Von den vielen Dutzend Problemen der Bahn, so sehr ich sie liebe, könnten einige mit Hilfe der KI gelöst werden. Und da passieren ja auch schon Pilotprojekte und erste Umsetzung. Die KI kann natürlich keine Schienen erneuern und bringt dir auch kein Essen an den Platz. Aber fehlgeplante Baustellen, Probleme bei der verlässlichen Personalplanung und der Logistik, unrealistische Fahrpläne und Auslastungsforecasts, das kann die künstliche Intelligenz sehr gut verhindern oder optimieren. Wir reden ja bei der Bahn wirklich von Big Data. Und wir wissen, Big Data ist KIs Liebling.
Ja, so ist es. Und insofern ist das genau das richtige Thema, was wir heute treffen. Und wer nicht dann die Bahn? Die haben ja wirklich alle Daten, die man so braucht zum Thema Mobilität. Ich finde es zumindest sehr spannend. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir heute debattieren, welche Chancen KI für die Bahn bedeutet und welche pfiffigen Beispiele es schon gibt, die als Vorbild dienen können.
Wunderbar, so machen wir das. In dem Sinne, Vorsicht an der Bahnsteigkante und Zug ab nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox. Das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de.
Und wir sind wieder zurück zu Turtle Zone Tiny Talks, nämlich der Episode 170. Kann die künstliche Intelligenz unsere kränkliche Bahn wieder zu einem stolzen und pünktlichen Rennpferd machen.
Unbedingt, nur eben nicht von heute auf morgen. Aber das Potenzial ist riesig.
Ja, dein Wort in Gottes Ohren und dem Bahnmanagement. Ich hoffe da auch auf die nächsten Generationen. Ob wir das noch erleben, sei mal dahingestellt. Aber ich sehe es ähnlich und ein Schweif der Hoffnung am Horizont. Und du hast ja ganz aktuell für einen großen Beitrag im KI-Expertenforum zu dem Thema recherchiert. Führe uns doch mal hier ein bisschen in das Thema Bahn und KI ein.
Sehr gerne. Wir haben ja jede Menge logistische Herausforderungen bei der Bahn, die aus dem Zusammenspiel von Überlastung des Schienennetzes, Störfällen, Materialermüdung, Fahrplanfehlern, Personalmangel, Materiallogistik, Auslastungsunwägbarkeiten, Wetterkapriolen, Streiks und noch viele mehr resultieren. Und alle diese Risiken sind bekannt und treten regelmäßig auf. Es liegen also eigentlich genug Daten vor, um auf dieser Basis die Quadratur des Kreises in Angriff zu nehmen und zu schaffen. Denn keine Frage, die Probleme bei der Bahn liegen nicht an der Unfähigkeit des Managements, sondern an infrastrukturellen Rahmenbedingungen, politischen Vorgaben, verschleppten Investitionen, äußeren und inneren Einflüssen, höherer Gewalt und natürlich, ja, auch an hausgemachten Fehlern. Daten bieten ja eine riesige Chance, die richtigen Erkenntnisse zu ziehen und vor die Bugwelle der Probleme zu kommen. Das weiß natürlich auch die Bahn und versucht dies auch. Wenn wir aber bei dem riesigen Streckennetz sehen, wie schon die kleinsten Unregelmäßigkeiten oder notwendige Baumaßnahmen sich jeden Tag zu einem Drama hochskalieren können, dann braucht es wirklich die Power der künstlichen Intelligenz für schnellere Entscheidungen, für vielschichtigere Auswertung, für Echtzeitauswertung, für verbesserte Prognose- und Simulationssysteme. Und all das, da bin ich fest von überzeugt, werden wir sehen. Und es wird zum Teil auch schon lokal begrenzt oder in Piloten eingesetzt. Und ja, natürlich wäre die KI mit all dem Know-how und historischen Daten der Bahn gefüttert in der Lage, einen optimalen, resilienten Fahrplan zu errechnen. Dann dürfen wir aber natürlich nicht die ganzen Einflüsse von außen vergessen. Und am Ende braucht die beste Logistik und Planung auch das Rückgrat, um diese gegen Partikulärinteressen oder Dogmen durchzusetzen. Das kann die KI natürlich nicht leisten. Aber auch hier kann sie mit Simulationen und gigantischen Planspielen der Bahn und dem Management helfen, gegenüber ihren vielen Stakeholdern, insbesondere auch den Bundesländern, besser aufzutreten. Und im Flaggschiff-Segment, im ICE-Fernverkehr, da käme eine KI vermutlich nicht im Leben auf diese zum Scheitern verurteilte Idee, möglichst viele Haltestellen mit minimalster Aufenthaltsdauer und null Sicherheitspuffer zu einem Fahrplan zusammen zu modellieren, der auf dem Papier eine zwar hohe Frequenz, theoretisch ultraschnelle Verbindungszeiten und multiple Umsteigemöglichkeiten bietet, aber schon bei der kleinsten Störung im Betriebsablauf in sich zusammen. Und natürlich hat die Bahn ja schon immer Datenanalysten gehabt und sehr viel IT benutzt. Aber hier geht es, wie gesagt, nicht nur um die planerische Seite, sondern auch um Echtzeitreaktionen auf Problemfälle und um die permanente Einbeziehung von Leading Indicators.
Das sind natürlich einige Punkte, die du da berechtigt anbringst. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich immer wieder ein bisschen verwirrt ist, du hast es am Anfang erwähnt, das Thema künstliche Intelligenz, Algorithmik und damit Automatisierung von vielen Begebenheiten, die aufgrund von Daten auch getroffen werden können, sind nichts Neues und werden auch schon seit vielen Jahren allerorts international genutzt. Also wenn ich mir mal gerade die asiatischen Systeme anschaue, nach Amerika brauchen wir in dem Moment nicht schauen. Das amerikanische Railroad-System ist, glaube ich, nicht unbedingt wahnsinnig gut ausgebaut. Es ist gut ausgebaut, aber jenseits von dem, was wir uns als Bahnsystem vorstellen. Aber schauen wir doch mal nach Japan oder nach China, dann sehen wir dort, dass nicht nur das Ticketing, das Bahnsteigmanagement, das Ampel- bzw. Schienen- und Netzwerkmanagement, wann wie gleiche Gleise gestellt werden, der Ausbau und Indicators im Sinne von Predictive Maintenance, also sozusagen, wann wird wie wo gewartet, nicht nur in den einzelnen wartungsintensiven Einheiten per kleine Indikationen, also sozusagen elektrisch, mechanisch optimiert und per Daten gegeben werden, aber sogar auch in China ist es möglich, dass die Nutzer selber gerade bei der Benutzung von jetzt zum Beispiel einem Waggon Fotos schießen können und sagen, hier Sitzplatz Nummer 1 21C sitze ich gerade, da ist irgendwie die Lehne wackelig und schickt das sofort hoch. So, und aus genau diesen Akkumulationen von Daten auch sozusagen crowdgesourcedes Support Management. Dadurch hast du Möglichkeiten. Und was wirklich mich immer wieder wundert, ist, die Möglichkeiten sind da. Anscheinend gibt es wo auch immer Hinderungsgründe, diese Möglichkeiten zumindest mal zu prüfen auf eine valide praktische Umsetzung und dann auch wirklich in die Einführung zu bekommen. Also ich frage mich da, und vielleicht kannst du das zumindest teilweise beantworten, warum da sich vehement irgendwie immer, zumindest für den Außenstehenden wirkt es so, dagegen gestellt wird.
Bevor jetzt Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder aus der Management jetzt Schnappatmung kriegen und sagen, das probieren wir doch schon, in dem einen ICE haben wir schon QR-Codes, wo man am Platz einscannen kann, wo man sitzt und kann ein Feedback geben und. Aber du hast natürlich recht, der Blick ins Ausland zeigt, dass wir hier einen weiten Weg vor uns haben. Und ich würde nochmal zurückspringen und dann kommen wir gleich auf diese vielen sehr, sehr wertvollen Beispiele, die du auch genannt hast. Aber wenn wir jetzt mal hier nochmal nach Deutschland gehen. Ein großes Problem ist ja zum Beispiel auch die Personal- und Auslastungsplanung oder so ein Betrieb, der ja wirklich sehr herausfordernd ist, rund um diese vielen Baustellen, die einfach nötig sind. Und da kann eine KI wirklich nur einmal ganz anders agieren. Ein wenig so wie bei der Formel 1. Und damit sind wir dann nämlich schon beim Thema Telemetrie und auch Technologien, die man im Ausland schon beobachtet und die bei uns sehr, sehr zögerlich, aber durchaus auch schon ausgetestet werden. Denn die Infrastruktur, die kann je nach Digitalisierungsgrad ja auch viele wertvolle Daten liefern und auch die Züge, theoretisch. Bislang treffen hier aber Floppy Disks für die Sitzplatzreservierung auf hochdigitalisierte Gleisabschnitte und dann wieder Technik und Material mit enormem Betreuungsaufwand und nur unidirektionaler Melderichtung. Das heißt, dieses Wort Digitalisierung, was im Bahnumfeld sehr, sehr häufig benutzt wird, ja fast schon wie ein Buzzword, das ist halt nicht wirklich greifbar, denn jede elektrische Weiche ist irgendwie digitalisiert, aber für einen optimalen KI-unterstützten Betriebsablauf, da braucht es halt mehr Bidirektionalität, mehr Hochleistungs-IP-Verkabelung entlang der Strecken und auch hier ein Überdenken der Schienenbelegung und Vertragsdetails mit Kunden wie den Bundesländern für den Regionalverkehr und halt auch weiter Nutzern der Infrastruktur. Denn bei uns fährt ja wie im Kessel Buntes der Regionalverkehr, der Fernverkehr, der Güterverkehr, Drittanbieterzüge alle auf derselben Schiene. Und im Fernverkehr führt der Weg zu mehr Verlässlichkeit und kaum Verspätung auch über das Abschneiden von alten Zöpfen in Kombination mit noch besserer Datennutzung. Und es ist irgendwie wie beim Hasen und Igel. Wir wissen ja alle, am Ende gewinnt der Igel, wenn im Fahrplan ein Zug theoretisch in Rekordzeit von A nach B kommt, kann es aber in der Praxis sein, dass mit einer realistischeren Planung, mit etwas längeren Aufenthalten und einer etwas längeren Fahrzeit im Fahrplan, wir doch schneller und vor allem zuverlässiger zum Ziel kommen, mit dann eben keinen Verspätungen. Und wir kennen das ja auch vom Auto, diese typischen Raser auf der linken Spur und die ständige Spur wechseln und sich irgendwo durchmogeln wollen, das kann ja eigentlich noch zu mehr Verkehrsproblemen führen, als wenn ja so ein ruhiger Verkehrsfluss mit etwas niedrigerem Tempo ist. Das wird natürlich hier von dem einen oder anderen Autofahrer massiv bestritten, aber auch international sieht man das ja auch. Und es ist so ein bisschen ähnlich bei der Bahn. Natürlich ist das ein heerespolitisches Ziel. Wir wollen jetzt in die Hauptstadt nochmal eine halbe Stunde schneller fahren, aber wenn dann am Ende ständig immer nur Verspätung da sind, ist vielleicht eine realistische Planung wichtiger. Es kommt doch für uns als Passagiere darauf an, wann ich ankomme und wie verlässlich ich zu dieser Uhrzeit am Ziel ankomme. Ich kann eher damit leben, wenn es eine halbe Stunde länger dauert. Ich kann aber darauf planen, als diese völlig unrealistischen Fahrpläne, wie wir sie momentan sehen. Und da nochmal den Bogen zurückzuschlagen, kann die künstliche Intelligenz massiv helfen. Und ich habe auch eine ganze Reihe jetzt mal von praktischen Beispielen mitgebracht, mitgebracht, weil du ja fragtest, Michael. Und es ist ganz witzig, dass die Deutsche Bahn mehr über KI im Regionalverkehr spricht als im Fernverkehr beim ICE. Also begeben wir uns mal auf die Ebene der S-Bahn. Da sind sie sehr kommunikativ und auskunftsfreudig und da ist es genauso richtig. Auch da wird KI gebraucht und ich zitiere mal die Deutsche Bahn. Disponenten überwachen die Fahrt der Züge und müssen bei Unregelmäßigkeiten schnell reagieren. Ein Beispiel, wenn eine Schulklasse länger zum Einsteigen braucht, der Zug verspätet weiterfährt und zeitgleich mit einem anderen Zug einen eingleisigen Abschnitt erreicht, dann berechnet die KI in Sekundenbruchteilen, welcher Zug den Abschnitt zuerst befahren sollte, immer unter der Maßgabe der geringsten Auswirkung auf die Pünktlichkeit. Die Disponenten können wie in einer Art Videoclip in eine mögliche Zukunft vorspulen, sich ansehen, wie sich die Empfehlungen auf den Verkehr auswirken, bevor sie sich entscheiden. Also wir merken, die KI macht Vorschläge, der Disponent entscheidet. Absolut kann ein erster Schritt sein, aber diese Schulklassen und Größenreisegruppen gibt es vor allem auch im Fernverkehr. Wenn dann noch die Lehrer auf Platzreservierung verzichtet haben und der Zug überraschend in umgekehrter Reihung einfährt, dann ist der Fahrplan für den ganzen Tag gescheitert. Immer wieder so erlebt. Hier könnte die KI wirklich auf vielfältigste Art und Weise agieren. Aus dem Zug heraus mit noch viel, viel genaueren Informationen, wo denn freie Plätze zu finden sind. Vom Bahnsteig aus mit der Auswertung von ungewöhnlichen Menschenaufkommen am Bahnsteig und so fort. Also hören wir nochmal weiter der Deutschen Bahn zu. Zusätzlich simuliert die KI auf Basis des Live-Betriebs laufend die Entwicklung der Verkehrslage und meldet mögliche Konflikte frühzeitig. Die Disponenten werden also von der KI unterstützt, bei Unregelmäßigkeiten die S-Bahnen so zu steuern, dass möglichst wenig Verspätung aufgebaut wird und können so erstmals präventiv eingreifen. Im Ergebnis fließt der Verkehr besser, Züge müssen seltener ihre Geschwindigkeit reduzieren oder warten, wenn ein anderer Zug einen Streckenabschnitt blockiert. Das vermeidet Wartezeiten und Stau auf stark befahrenen Strecken. Zitat Ende. Da sage ich absolut richtig. Das wird in München, Stuttgart und Frankfurt getestet auf Abschnitten, in denen eine bestimmte digitale Ausstattung der Schienen und Weichen der Strecke vorhanden ist. Aber da brauchen wir viel, viel mehr von diesen Lösungen im Gesamtnetz. Also zusammengefasst aus meiner Sicht, du hast das Wort predictive genannt im Hinblick auf Maintenance. Es gibt aber ja auch das Predictive Monitoring, Peak Spotting, eine in Echtzeit erstellte Prognose- und Simulationsmodelle, eine automatisch abgestimmte Personal- und Materialplanung und dann ganz wichtig diesen Paradigmenwechsel, dass die Fahrleitung und die Disponenten zum Supervisor der KI werden, aber nicht mehr jede Entscheidung selber treffen müssen. Klar, da gibt es einige rechtliche Hürden und klar, das ist sehr, sehr viel Verantwortung für die Passagiere, aber da geht doch der Weg hin. Ein vollautomatisierter Betrieb muss ja nicht bedeuten, dass es beim ICE kein Lokführer mehr gibt und dass die Stellwerke menschenleer sind, aber es geht doch darum, dass verzögerungsfrei Maßnahmen durch die KI eingeleitet werden können und genau diese Maßnahmen dann von Menschen überwacht oder auch angepasst werden. Die KI ist dann also nicht mehr nur der Vorschlaggeber, sondern die KI greift in die Steuerung ein und der Mensch ist der Supervisor und überwacht. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Und dann, du hast es erwähnt, klar, Predictive Maintenance für die Schieneninfrastruktur und das Fahrmaterial. Und da muss ich sagen, da gibt es schon etwas, was ich selber auch noch nie gesehen habe. Da muss man jetzt der Bahn vertrauen, dass es das auch wirklich gibt. Die sagen, dass sie schon ja relativ umfangreich mit sogenannten Kamerabrücken agieren. Da hängen halt Kameras dran und wenn der ICE oder andere Züge darunter durchfahren, dann werden die fotografiert oder gefilmt und die KI wertet dann die Kamerabilder aus, um Schäden an Zügen zu identifizieren. Jetzt weiß ich nicht, ob es genau eine Kamerabrücke gibt und das ein kleines Testpilotprojekt ist oder ob es schon 100 Bilder davon gibt, wie weit das ausgerollt ist. Da schweigt sich die Deutsche Bahn ziemlich aus. Wenn jetzt also ein Kommunikationskollege aus Berlin von der Konzernzentrale zuhört, wir freuen uns über ein Interview oder weitere Auskünfte, auch für das KI-Expertenforum. Aber das geht doch in die richtige Richtung. Und das müssen wir Passagiere dann ja auch nicht mitbekommen. Wichtig ist, dass es halt gemacht wird. Es tut sich also viel, aber insgesamt, da machen wir uns nichts vor, ist das eine riesige Herausforderung und stößt natürlich auch auf viele althergebrachte Hürden und Regularien. Und die haben ja irgendwo auch alle ihre Herkunftsberechtigung, aber deswegen sage ich ja, die Personalplanung muss mit in die KI. Was nützt denn ein toller Plan, wenn der Zug dann doch stehen bleibt? Auch dieses Jahr schon mehrfach erlebt. Nicht etwa, weil etwas defekt ist, weil die Schiene belegt ist, sondern weil das Personal fehlt. Oder das Personal Ruhepausen braucht. Das ist ja auch alles richtig. Nur das könnte natürlich mit einer KI dann vielleicht noch einen Tick cleverer und in Echtzeit bei der Planung berücksichtigt werden. Die Eisenbahn, die wird eben, das ist meine feste Überzeugung, erst dann zum pünktlichen und verlässlichen Uhrwerk wieder, wenn sie es denn mal war, wenn alle inneren und äußeren Faktoren ganzheitlich bei den Aufgaben der KI ausgewertet und berücksichtigt werden können. Und da ist auch die Politik gefragt. Und ja, für die KI wird es eine große Herausforderung geben und das ist der berühmt-berüchtigte Faktor Weselski. Da hat auch dann die KI schwer dran zu arbeiten. Kurzum, Michael, als Fazit, ich bin optimistisch. Wenn irgendwo die KI in unserer Gesellschaft massiv zum wertvollen Mitarbeiter schon jetzt werden kann und es vielleicht auch schon heimlich in gekapselten Projekten ist, dann ist das bei der Deutschen Bahn.
Ja, also es bleibt natürlich zu hoffen bei den ganzen Ausführungen. Nochmal vielen Dank dafür, dass auch die Vertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also ob das Gewerkschaften sind und so weiter, dann auch KI irgendwie dann auch für sich entdecken und die Vorteile jenseits einer möglichen Kappung von Personal oder die Gefährdung sehen, sondern wirklich dieses Thema Sicherheit, Predicted Maintenance hast du erwähnt, Fahrplanoptimierung, aber auch natürlich Optimierung von Arbeitszeiten, dadurch verbessert der Verkehrssteuerung, auch besserer Kundenservice am Ende. Wenn die Kunden zufrieden sind, sind die Mitarbeiter zufrieden, sind auch die entsprechenden Arbeitnehmervertretungen zufrieden. Und das Passagiererlebnis wieder in den Mittelpunkt legen, ob das jetzt virtuelle Assistenten sind, auch während der Bahn. Ich meine, du hast es mir oft genug erzählt. Dann sitzt man dann in irgendwie verlassenen Gegenden und weiß nicht, wo es lang geht. Keiner weiß, wo es lang geht und der entsprechende Zugführer ist auch nicht ansprechbar. Also von personalisierten Angeboten bis zu einem besseren Sicherheitserlebnis, auch Erkennung von Anomalien, Gefahrenanomalien, aber auch automatisierte Gefahrenanalysen, ob das Wetterdaten sind. Also ich glaube, die Möglichkeiten, wenn man der Sache immer ganz offen gegenübersteht, sind gigantisch und wie wir es beide erwähnt haben, wäre nicht dann der größte Mobilitätsdienstleister in Deutschland die Bahn? Ja klar, hast du noch so Sachen wie Busunternehmen, Flixbus und die Deutsche Lufthansa. Es sind aber andere Mobilitätskonzepte und die Bahn als Traditionalist sollte hier meines Erachtens ein bisschen den Blick über den Tellerrand und über die Grenzen wagen. Mal gucken, wie die anderen das machen und dann sofort auch nicht nur kleine oder Kleinstpiloten starten, sondern auch die Angst überwinden und dann das Thema KI gerade in den Hintergrund, wo der Kunde es dann spürt, an besserer Dienstleistung auch einfließen lassen. Das wäre wirklich zu wünschen.
Ich freue mich darauf und wir werden das natürlich weiter im Blick behalten. Und ich möchte natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch den diesbezüglichen neuen Beitrag auf dem KI-Expertenforum ans Herz legen. Da erfahren Sie noch mehr Details zum Thema KI im Eisenbahnwesen und bei der Deutschen Bahn unter www.ki-expertenforum.de. Und wir beide, Michael, freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Episode von Turtles und Tiny Talks wieder mit dabei sind. Das ist dann die 171 und da werden wir auch wieder ein spannendes Debattenthema haben.
So ist es. Wir freuen uns. Bleiben Sie gesund. Die finale Woche ist eingeleitet. Jetzt Richtung Wiesenende. Die Expo Real steigt. Dann könnten wir irgendwann mal auch wieder über Immobilien und Real Estate und KI sprechen. Schauen wir mal, was da aus unserer Wunderkiste für tolle neue Ideen auch rausgehen. Abschließend sei erwähnt, es wird auch spannend. Schauen Sie nochmal auf die News-Ticker. OpenAI hat wieder eine ganz wichtige Mitarbeiterin verloren. Die Italienerin im Führungsstab, die auch wirklich das Thema Voice und AI ja angekündigt hat, hat jetzt bekannt gegeben, das Unternehmen zu verlassen. Es ist sozusagen ein bisschen eisig und alleine geworden rum und Sam Altman, und es bleibt spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Abonnieren Sie gleich unseren Newsletter auch auf KI-Expertenforum oder schauen Sie einfach auf die Seite. Es gibt immer Spannendes zu sehen, gerade in unserem internationalen News-Ticker, den wir extra für Sie kuratiert zusammengefasst haben.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.